Einen wunderschönen guten Morgen, Ört. Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar die gute Natascha. Guten Morgen.
Servus.
Servus, guten Morgen. Natascha, du bist zum ersten Mal im Podcast, dann bevor wir heute zum Thema kommen, sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir.
Also ich sage ja immer, ich bin ein salziges Gamer-Mädchen.
Ja.
Ich bin, glaube ich, in erster Linie bekannt dafür, dass ich mich sehr über die Bahn ärgere. Aber eigentlich bin ich Streamer und Videoredakteurin bei der GameStar.
Genau, da bist du, ich denke, den meisten Leuten hier bekannt. Also du bist zum Beispiel regelmäßig bei den News sehen bei der GameStar oder du kommentierst sehr viele Videos. Also du sprichst sehr viele Texte ein, die unter anderem auch von mir geschrieben werden.
Aber ich schreibe die auch selber. Alle denken immer, ich spreche die nur ein. Ich bin nicht Sprecherin. Ich schreibe meine Texte auch selbst. Ja, genau.
Genau. Du machst halt wirklich auch Videocontent und so und also das denken viele wirklich, viele gucken ja die Reviews wahrscheinlich am ehesten, aber da gibt's, wenn ihr mal bei GameStar guckt, da gibt's halt ganz viele andere Themenvideos, so Specials oder so, wo du halt auch ganz normal Redaktion machst, also wo du das Video entworfen hast und dann ist das ganze Ding eigentlich dann komplett von dir produziert, oder?
Genau, also üblicherweise meine eigenen Videos recherchiere ich selbst, schreibe selbst. Falls ich ein Spiel dazu spielen muss, spiele ich es auch selbst und dann spreche ich es ein und dann schneide ich es auch selbst. Und manchmal schneide ich auch die Videos von anderen, wie zum Beispiel von dir.
Sehr, sehr gut. Wir beide haben war das kurz vor Weihnachten? Das war eigentlich schon Anfang Dezember,
glaube ich. Im Oktober war es, im Oktober.
Ja, wir haben uns, ja genau, stimmt, wir haben uns am Ende der EGX getroffen, mal persönlich, das übrigens nochmal so am Rand erwähnt, und da schon bemerkt, wir beide freuen uns auf Smash Brothers, unglaublich. Kam jetzt, ich glaube, am 4. Dezember oder so kam das raus, Anfang Dezember. Und das war so ziemlich so ein Thema, was, glaube ich, was jeder irgendwie im Verfahren mitbekommen hat. Also selbst wenn die totalen Nintendo-Hasser, also die Leute, die eine Sonic-Mütze aufhaben, und wohl auch selbst die, also die wussten, okay, da kommt dieses Smash Bros. Raus.
Sonic ist ja auch im Smash.
Eben, ist mir gerade in dem Moment eingefallen.
Ja, was ist der größte Konkurrent von Smash? Eigentlich das, wo Rayman mit drin ist, oder ich vergesse immer, wie das Spiel heißt, der andere Party-Brawler. Oder Tekken.
Ja, eigentlich gibt's ja, das ist ja das Witzige, ne? So richtig Konkurrenz gibt's ja nicht. Da gab's mal so ein PlayStation-Ding, wenn du dich erinnerst. Mhm. PlayStation All-Stars, aber eigentlich ja nichts anderes. Und das ist für viele total großes Ereignis gewesen, weil das ganze Ding ja wie so ein großes Festival ist. Und du wahrscheinlich als News-Redakteurin und als die Person, die auch viele Videos irgendwie macht, du bist wahrscheinlich mit dem Smash-Content überhaupt gar nicht drum rumgekommen, oder?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich war vor allem irgendwie die Einzige in der Redaktion, die überhaupt kein Problem damit hatte, dass so wahnsinnig viel Smash-Content kam, weil ja jede Nintendo Direct im letzten Jahr war so 5 Minuten 3DS, 5 Minuten Switch, 40 Minuten Super Smash Bros. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott!
Genau.
Und alle anderen nur so, ja, toll, schön, alle Charaktere.
Ja. Es war aber auch mir fällt kein Hype-Train ein, der fetter war als der bei Smash. Ich habe das Gefühl gehabt, der war größer als bei Destiny. Also vom Gefühl her.
Also ich muss sagen, den Destiny-Hype-Train habe ich ja nur von außen wahrgenommen, weil ich damals ja noch überhaupt nicht so wirklich viel mit der Branche zu tun hatte. Der Destiny 2 Hype Train, der war meiner Meinung nach dann schon deutlich kleiner, weil die Leute ja sehr enttäuscht von Destiny waren. Mhm. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, mit was ich das wirklich vergleichen könnte. Weil, also, er ist auf jeden Fall nicht so wie Harry Potter. Also, ich glaube, kein Hype Train dieser Welt ist mit Harry Potter zu vergleichen.
Das ist wohl wahr.
Aber
stimmt.
Es war schon ziemlich. Also, vor allem die Leute, die eben mit Super Smash Bros. Zu tun haben oder die Nintendo insgesamt verfolgen und mögen, die haben sich schon sehr drauf gefreut, ja. Und vor allem sehr lang.
Das stimmt. Also ich glaube, wann ist denn das letzte Smash her? Jetzt war auf der Wii U, das kam relativ früh, glaube ich, während der Wii U-Zeit. Und
das muss, ich kann dir genau sagen, wie lange das her ist, weil das war im September 2014, weil da habe ich nämlich meinen Freund kennengelernt und habe mir den Super Smash Bros. 3DS gekauft. Also, gut, und dann vor allem hat er dann festgestellt, ich liebe Super Smash Bros. Seit Ewigkeiten und ich war immer total begeistert von Super Smash Bros. Und das war aber das Erste, was ich selbst besessen habe, weil ich halt, ich hatte in meiner Jugend keine Konsole. Ich hatte ganz, ganz spät, also ich glaube, ich war 18 oder so, da hat mein Bruder mir ein SNES geschenkt, also ein Super NES, aber ich habe halt keine eigene Konsole gehabt. Und der 3DS war dann die erste Konsole, auf der ich selber, ohne von anderen Leuten abhängig zu sein, Super Smash Bros. Spielen konnte. Und mein Freund hatte sich damals auch voll gefreut. Ja, cool, dann können wir zusammen spielen. Und dann hat er halt festgestellt, dass ich endschlecht bin. Und das ist, meiner Meinung nach, ist es der größte Beweis dafür, dass man auch Begeisterung für Dinge aufbringen kann, in denen man nicht herausragend gut ist. Inzwischen bin ich nicht mehr ganz so schlecht wie damals, aber ich glaube, er war schon, ich bin halt nicht annähernd auf Turnierniveau oder so und ich bin auch absoluter Party-Brawler. Ich liebe es, mit Items zu spielen und auf den dynamischen Stages zu spielen. Ich finde, das gibt dem Spiel so viel mehr und ich habe aber in meinem Freundeskreis auch zwei, die mega auf professionell und auf Turnier machen und da dürfen keine Items im Spiel sein und alle Stages werden halt ausgeschalten und so und so, okay, wenn euch das Spaß macht, dann spielt doch zu zweit. Also, ich spiele dann alleine.
Aber das ist ja das Interessante an Smash, ne? Also Smash gibt es ja echt schon seit dem Nintendo 64 und das hat die Serie eigentlich schon seit damals so ausgemacht, dass die sowohl als ganz offensichtlich von Nintendo so als Partyspiel entworfen worden ist und ganz so im Nintendo-Philosophie-Style, okay, das soll Spaß machen, das soll zugänglich sein, das ist ein Spielkonzept, das alle verstehen. Und gleichzeitig ist es aber vom Kampfsystem, vor allen Dingen bei Brawl und so, dann so tief, dass dann selbst so Leute, die sich da total reinfuchsen wollen, so Turnierspieler und so, dass die dann trotzdem ihr Material kriegen. Und das finde ich bemerkenswert, dass das Nintendo es irgendwie schafft, und das haben sie ja jetzt mit dem Smash Ultimate halt auch irgendwie hingekriegt, dann diese ganze breite Palette an Spielern anzusprechen, weil es gibt ganz viele andere Prügelspiele, zum Beispiel die ganzen Sachen von System Arcworks, die, also sowas wie BlazBlue oder so, sind mega kompliziert. Also man sitzt davor und versteht erstmal die Hälfte überhaupt nicht mehr, wie man kann Doppelsprung machen und dann kann man im Sprung noch einen super Drift und dann kann man hier noch eine Combo dranhängen und es gibt eine riesenlange Liste an Bewegungen, die man ausführen kann. Und Smash ist eigentlich relativ einfach. Und ich glaube, hier an der Stelle müssen wir trotzdem, also ich glaube, dass sehr viele Leute wissen, wie Smash funktioniert, aber ich glaube, wir sollten ganz kurz erklären, was so den Kern von Smash ausmacht und wie das Konzept funktioniert, oder? Also für die Leute, die das jetzt komplett neu sind irgendwie. Also wie funktioniert Smash?
Naja, im Smash spielt man halt üblicherweise zu viert, allerdings kann man in der Wii U-Version und jetzt eben in Super Smash Bros. Ultimate bis zu 8 Leute miteinander spielen, was unglaublich unübersichtlich wird, weil man so weit aus der Stage rauszoomt, dass man seine Figuren überhaupt nicht mehr sehen kann. Wobei, das war eines der Dinge, die wir am allerliebsten gemacht haben mit der Wii U-Version. Da haben wir halt dann zu viert auf der Wii U gespielt und 4 Leute mit dem DS mit reingelinkt. Und dann haben wir alle Kirby genommen in unterschiedlichen Farben. Oder alle Pikachu, wo sich ja nur ganz wenig unterscheidet mit den Figuren und keiner hat gewusst, wer er ist. Und alle sind total durcheinander gekommen. Und das ist eigentlich auch schon so einer der Teile. Ich würde sagen, es gibt so, ich würde sagen, es gibt so 3 verschiedene Arten, auf die du Super Smash Bros. Spielen kannst. Und zwar ist es halt einmal diese semi-professionelle bis professionelle Variante, wo du halt wirklich sagst, du willst gewinnen, du willst kompetitiv spielen. Und dann spielst du natürlich auch nur mit Leuten zusammen, die das auch wollen. Das ist dann, wie ich schon gesagt habe, meistens halt ohne Items und ohne dynamischen Stages. Das ist ein gemeines Wort. Dynamische Stages. Und dann gibt es eben die es einfach nur als Party-Brawler spielen. Das ist einfach nur, um lustig zu sein. Eigentlich so ähnlich auch wie Mario Kart. Da gibt es auch die, die es super ernst nehmen. Und dann gibt es halt die, die es einfach nur mit ihren Freunden in Couchkorb bei einer gemeinsamen Party spielen, vielleicht sogar mit einem Trinkspiel verbinden. Wir sind ja alle erwachsen. Und dann gibt es noch diejenigen, und da zähle ich mich tatsächlich auch mit am meisten dazu, ich spiele halt wahnsinnig gerne einfach alleine. Also ich spiele Super Smash Bros. Gerne den Classic Mode. Einfach die ganzen, alle Charaktere haben ja jetzt einen Classic Mode. Also alle Charaktere haben ja jetzt einen unterschiedlichen Classic Mode. Früher hatten ja alle einfach den gleichen, beziehungsweise einfach den gleichen Endgegner. Und das macht mir persönlich eigentlich am meisten Spaß. Ich setze mich irgendwo hin und spiele gegen Computergegner. Oder jetzt mit dem neuen Super Smash Bros. Gibt es ja auch diesen ewig langen Geistermodus, wo du wahnsinnig viele Stages einfach gegen Bots spielst. Und das ist halt dann nochmal ein eigenes. Und das macht mir am meisten Spaß, weil dann niemand gegen mich spielt.
Es ist so auch, es ist halt auch einfach dieses sehr, sehr einfache Konzept, ne? Also bei Prügelspielen hast du, normalerweise ist ganz üblich, du klopfst den anderen so lange, bis der umfällt. Also Street Fighter, Mortal Kombat. Gut, in Mortal Kombat passiert mehr als umfallen, da sterben die alle. Aber das wesentliche Konzept ist, man prügelt die Leute eigentlich bewusstlos. Und das ist so, ja, versteht man, aber bei Smash ist es halt eigentlich sogar noch sehr viel einfacher. Also da gibt es zwar eine Schadensanzeige, aber das größte Ziel von allem ist eigentlich, die Leute komplett von der Plattform zu fegen. Wie man das macht, mit Items, also mit Feuerbällen oder mit irgendwelchen Hammern oder mit irgendwelchen Sachen, oder ob die Leute dann versehentlich runterfallen oder ob man die sich sehr geschickt darunter prügelt, das sei dir überlassen. Und die einzige Komponente, die da drin ist, ist halt diese, wie heißt das übersetzt, Messanzeige, ich sag immer Schadensanzeige, also diese Anzeige, die einfach immer weiter steigt und die darüber bestimmt, wie weit ein Charakter bei einem Treffer zurückfliegt. Das heißt also konkret, wenn sich am Anfang Mario und Luigi treffen und eine kleine Auseinandersetzung haben und sich dann hauen, dann fliegt, und Mario haut Luigi eins aus Maul, dann fliegt Luigi am Anfang nur einen Meter weg. Und wenn Luigi aber dann im Laufe des Spiels, im Laufe des Matches einfach immer mehr Schaden eingesackt hat, dann kriegt er beim nächsten Schlag, fliegt er dann vielleicht 3, 4 oder 5 Meter weg. Und so steigen diese Anzeigen immer weiter, bis es irgendwann sehr kritisch wird, sodass die Leute sich am besten gar nicht treffen lassen sollten. Und dieses Konzept versteht jeder. Fall nicht von der Stage. Und je weiter das Spiel kommt, desto kritischer wird es, getroffen zu werden. Und alles, was dazwischen passiert, ist gar nicht so klassisch wie bei den anderen Prügelspielen. Also bei anderen Prügelspielen gibt es halt immer so komplizierte Situationen, wo man zum Beispiel mit dem Rücken zu jemandem stehen kann. Und wenn man dann eine Tastenkombination macht, dann gibt's halt irgendwie ein Rückwärtssalto und dann gibt's eine Bewegung nach links und rechts. Also bei Tekken gibt's zum Beispiel Shiryu. Das ist so ein Karate-Mädel, die wenn die mit dem Rücken zu einem Charakter steht, macht die ganz andere Bewegung, als wenn die mit der Vorderseite zu einem steht. Und so krass kompliziert ist Smash halt nie. Smash ist halt immer erstmal so, funktioniert irgendwie so nach dieser Jump'n'Run-Mechanik, die man eigentlich so aus anderen Hüpfern eigentlich so kennt, oder?
Ja, Super Smash Bros. Ist halt sehr zugänglich und deswegen funktioniert halt so gut als Partyspiel, weil selbst jemand, der noch nie Super Smash Bros. In der Hand hatte, der versteht innerhalb von Sekunden einfach, was er tun muss, weil es gibt halt zwei verschiedene Arten von Angriff, den normalen Angriff auf A, nee, die Smash-Attacke auf A und den starken Angriff auf B oder andersrum. Eins von beiden. Also es gibt halt den Angriff auf A und den auf B. Und je nachdem, in welche Richtung man drückt, macht man halt dann andere Angriffe und Sonderattacken. Und man kann sich auch nochmal retten. Das ist das, was mich eigentlich am meisten auch mit fasziniert, ist, selbst wenn du auf 150% oder 180% Schaden bist, du kannst dich ja immer noch zurück auf die Stage retten, je nachdem, mit welchem Charakter du spielst. Oder genau. Auch welche Fähigkeiten du hast. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Charaktere, die zum Beispiel fliegen können. Oder Kirby kann zum Beispiel 8-mal springen nacheinander. Und die meisten Charaktere können, glaube ich, nur 2-mal springen. Dann gibt es den Villager, der sich mit seinen Luftballons retten kann. Und dann hat natürlich fast jeder Charakter auch diese B-nach-oben-Attacke, mit der du dich von unten nochmal auf die Stage zurückretten kannst. Oder endgültig nach unten schmeißen kannst, weil du die Stage verfehlt hast und dann halt die Attacke nach unten machst und runterfällst.
Dieses Retten ist ja irgendwie auch so eine total geniale Mechanik. Also man hört jetzt vielleicht so, ne, für die Leute, die es jetzt nicht so vor Augen haben, man fährt herunter, okay, und dann ist es das. Aber dieser Doppelsprung oder dieses Fliegen oder dieses super Bewegung, die man dann noch ausführen kann, die dich dann sozusagen zurückholt, macht es dann nochmal so extra spannend. Das ist so, als würde man bei einem Sportmatch einen Ball so weit rausschlagen, dass man sich fragt, kriegt der Spieler diesen Ball noch? Wie beim Tennis, so, kriegt er noch? Vielleicht nicht, vielleicht doch. Und oder wenn man irgendwie, es ist einfach so eine knappe Sache. Es ist irgendwie noch so ein Zusatz. Es ist so ein kleines bisschen, wie soll ich das sagen, so ein extra Anreiz, den man dann irgendwie noch im Spiel irgendwie hat, dafür dieses Retten. Und man ärgert sich selber dann darüber, wenn man es dann doch nicht zur Kante schafft. Es ist so, dass die Charaktere immer dann, wenn sie eine Kante von der Stage schon erreichen, dann ziehen sie sich auch nach oben und so weiter. Du kannst aber rein theoretisch einen Charakter, der an der Kante sitzt, trotzdem irgendwie noch darunter prügeln.
Also ja, genau. Das Wort, was du suchst, ist Edge Control.
Ach ja, genau, die Edge Control, genau.
Ja, genau, das ist, wenn man halt da steht und die ganze Zeit draufhaut, wenn sich jemand versucht zu retten. Das funktioniert natürlich nur im 1v1, weil wenn du das versuchst, wenn ja auch jemand anders auf der Karte ist, dann haut der dich ganz schnell auch runter. Genau. Das ist eigentlich auch mit am lustigsten, was sich da einfach für Teams entwickeln, wenn man tatsächlich zu viert spielt und erst alle auf einen und am Ende bleibt eigentlich das schwächste, in Anführungszeichen, Mitglied im Team übrig, weil der sich halt die ganze Zeit versteckt hat und die anderen haben sich halt gegenseitig von der Karte geboxt.
Das ist super. Und das ist halt auch, dieses Kombosystem ist geil. Also, weil es ja eigentlich gar keins gibt. Es ist so, also vielleicht, wir haben ja vorhin Wolkamit genannt und Wolkamit ist so dieser klassische Prügler, wo du halt Kombinationen auswendig lernst. Vorne, links, rechts, geradeaus und so weiter. Und dann macht Scorpion seinen Enterhakenwurf oder so ein Zeug.
Ja, und das ist mir viel zu kompliziert. Das geht. Das ist mir viel zu viel Denkleistung für etwas, was ich in meiner Freizeit mache.
Ja, und es gibt einige solcher Spiele. Also es gibt nicht alle Prügelspiele, aber ziemlich viele Prügelspiele fahren so diese Mortal Kombat-Schiene. Es gibt andere Kampfsysteme, wo das ein bisschen aufgeweichter ist, aber wo es schon echt auf diese Situation und so ankommt. Und bei Smash ist das Geniale, hast du ja vorhin schon gesagt, dass immer diese Schläge eigentlich sehr einfach ausgeführt werden, immer mit der Richtungstaste. Und du kannst dir deine Kombos im Grunde genommen alle selber zusammenbauen.
Ja, und natürlich gibt es Attacken, die stärker sind als andere. Aber manchmal ist halt eine bestimmte Attacke einfach viel einfacher, sie auszuführen. Und da kommt dann natürlich auch dieses Attacken-Spamming, was häufig die B-nach-unten-Attacke ist bei vielen Charakteren. Zum Beispiel bei Kirby. Ich spiele sehr viel Kirby, weil ich, also jetzt, früher habe ich nie Kirby gespielt. Früher war Kirby immer das, was die Profis spielen. Und ich habe nie Kirby gespielt. Und in Super Smash Bros. Ultimate hast du ja am Anfang in diesem Geistermodus nur Kirby. Und ich habe am Anfang so viele Dreckscharaktere freigeschalten, dass ich halt immer mit Kirby weitergespielt habe. Und inzwischen weiß ich gar nicht, wie man die anderen Charaktere spielt. Und ich bin immer noch auf der Suche nach Zelda. Gut, spiele ich halt weiter Kirby. Inzwischen bin ich mit Kirby ganz gut. Aber der hat halt auch diese B-nach-unten-Attacke, die wahnsinnig nervig ist. Eigentlich, wenn du tatsächlich gegen andere spielst, ist sie wahnsinnig nervig. Aber für dich als Spieler ist sie eigentlich ganz angenehm.
Ja, es ist auch ein ganz guter Charakter, um sich zu retten. Weil Kirby hat so dieses Aufplustern, ne, was man so aus den Kirby-Spielen kennt. Und er kann dann noch mal so ein bisschen in der Luft schweben. Der ist dann zwar langsam, also der ist wirklich dann sehr behäbig. Andere Charaktere springen so, können sehr schnell in eine Stage zurückspringen. So Bayonetta zum Beispiel ist relativ schnell oder Snake. Aber Kirby fluffelt so durch die Luft.
Ja, es gibt ja auch Charaktere, die sehr einfach zu spielen sind, und es gibt halt Charaktere, die relativ schwer zu spielen sind. Weil Bayonetta hast du gerade schon angesprochen, die gilt ja jetzt im Moment als einer der schwierigeren Charaktere. In Super Smash Bros. Für die Wii U war sie ja ein bisschen verglitscht. Also die war ja fast, also die hatte ja so einen großen, so eine große Hitbox. Also nicht sie getroffen zu werden, sondern ihre Angriffshitbox, weil so groß, dass teilweise echt gemein war, gegen sie zu kämpfen. Und jetzt haben sie vielleicht so schwer gemacht, damit die Leute sie nicht mehr spielen wollen. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es andere Charaktere, die halt super leicht zu lernen sind.
Aber das ist auch geil. Also jetzt sind wir gerade an einen der wichtigsten Punkte bei diesem Spiel. Und warum Smash Bros. Das Festival der Games ist sozusagen. Und weshalb sich so viele Leute drauf gefreut haben. Also das ganze Ding, das Ultimate hat jetzt bis in der Basisversion, die jetzt rausgekommen, also die jetzt so im Handel erhältlich ist, ohne DLCs, hat die 71 Charaktere, ne? Habe ich, glaube ich, richtig. 71 müssten das sein.
Ja.
Über 70. So, ja, da kommen irgendwie noch mehrere. Ja, da kommen irgendwie noch mehrere per DLC dazu. Der erste, der angekündigt ist, ist diese Top-Pflanze, die es bei diese Piranha-Pflanze, die es immer bei den Mario-Spielen gibt. Die wird dann spielbar sein, und da sind ein paar weitere. Joker ist auch angekündigt worden, ne? Stimmt aus.
Ja, genau. Der Joker hat nämlich die Einladung von Waluigi gestohlen. Sorry.
Genau. Joker aus Persona 5. Auch sehr cool, da haben ja viele schon spekuliert, ob da vielleicht irgendwie was mit Persona auf der Switch geht. Das wäre auf jeden Fall cool, aber das nur so am Rande. Und diese, und es gibt einfach einen riesen Roster an Charakteren. Und das Geile ist, nicht nur die Auswahl, sondern jeder dieser Charaktere hat ja auch völlig andere Moves und Fähigkeiten und so. Und man sitzt da und denkt, wo man sich früher bei anderen Prüfspielen immer so auf einen Charakter konzentriert hat, hier weiß man gar nicht, wo man anfangen soll bei dieser Riesenauswahl.
Ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass man die Möglichkeit hat, alle zu zwingen, zufällig zu wählen. Also ich wähle oft zufällig und versage dann total, weil ich Charaktere kriege, die ich nicht kenne. Aber wenn du halt online spielst, wenn du dann sagen könntest, alle müssen zufällig wählen, das fände ich cool, weil dann wären halt die Chancen wieder einigermaßen ausgeglichen.
Das stimmt. Aber wir können ja vielleicht mal ein paar Beispiele nennen. Also du hast gerade Kirby genannt, ne? Kirby, der kleine Lustige. Ist übrigens der Einzige, der im Story-Modus überlebt. Ne? Da sterben alle am Anfang und der Einzige, der überlebt, ist Kirby.
Oh ja. Ziemlich cool ist, ja. Als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, war ich in einer emotional sehr instabilen Situation und ich habe wirklich ein bisschen weinen müssen, weil alle Charaktere sich aufgelöst haben. Aber was mich wirklich fertig gemacht hat, ist, der Sonic löst sich ja auch auf und von Sonic heißt ja, er rennt schneller als der Schall und alles. Aber wenn man halt den Trailer anguckt, dann kann man sehen, dass Sonic sich zu Pikachu umdreht und seine Hand so nach ihm greift, als würde er Pikachu retten wollen und dann deswegen halt erwischt wird. Und ich war so, oh Gott, er wurde nur erwischt, weil er Pikachu retten wollte.
Schlimm. Das beste Moment in diesem Intro ist übrigens, wie da einfach so eine Pappkiste steht und du weißt, dass Snake da drin sitzt.
Ja.
Was auch von dieser Energie. Ja.
Was ich auch mega cool fand, war, weil Palutena ist ja erwischt worden und Pit und Dark Pit greifen sich so an die Brust, weil sie ja ohne Palutena nicht fliegen können. Aber es sieht halt so aus, oh mein Gott, Palutena wurde erwischt und sie haben es beide gespürt und jetzt werden sie auch erwischt. Und das ist, oh Gott, das ist so emotional. Entschuldigung, geht gleich wieder.
Sehr, sehr gut. Da über den Singleplayer reden wir ja gleich auf jeden Fall nochmal, aber kurz die Charaktere. Also es gibt die üblichen Verdächtigen, so Mario, Luigi, Peach und so weiter, ne? Die ganzen Leute aus dem Mario-Universum. Dann natürlich ganz viele Nintendo-Charaktere. Donkey Kong fällt mir jetzt ein. Link, Zelda. Wie heißt die aus Metroid? Samus? Du hast gerade Pikachu genannt. Es gibt auch Pokémon-Trainer.
Ja, genau, es gibt einen Haufen Pokémon.
Genau. Wie heißt denn, jetzt verliert es mich, Dr. Mario? Taucht auf. Also es gibt Mario in verschiedenen Varianten. Charaktere aus diesem Strategiespiel. Na, ich hab's
Fire Emblem. Irgendwie
so. Fire Emblem, genau. Das müssten dann Lucina und Marth, glaube ich, sein.
Genau, ja.
Irgendwie so. Und dann so etwas obskure Charaktere, zum Beispiel Mr. Game & Watch, finde ich persönlich mega geil.
Ja, oder Pac-Man, auch mega witzig.
Genau. Mega, mega witzig, genau. Ziemlich viele Charaktere von Namco hier und da. Also Pac-Man spiele ich übrigens auch echt gern.
Sehr viele Sega-Charaktere.
Genau, Sonic natürlich, der ziemlich schwer zu steuern ist, finde ich. Der ist sehr flink, aber irgendwie auch komisch zu steuern. Dann,
ja, das ist der Nachteil an den schnellen Charakteren. Du bist halt auch schnell mal übers Ziel hinausgelaufen.
Oh ja, das geht bei Sonic wirklich extrem schnell. Und jetzt fängt es schon an so ein bisschen.
Da gibt es zum Beispiel die Mii-Kämpfer noch, die man sich selbst zusammenstellen kann. Da gibt es den Schwertkämpfer.
Ja, stimmt, genau.
Eine meiner Lieblingscharaktere ist ja die Wii Fit Trainerin. Ich finde die so witzig. Das ist so absurd und so witzig.
Ja, vielleicht müssen wir die mal genauer erklären. Also, wer jetzt nicht weiß, die Wii Fit Trainerin, das ist die Hauptfigur sozusagen von den Wii Fit Spielen gewesen. Es gab früher auf der Wii, wie das klingt, früher, also damals, auf der ersten Wii gab es dieses Wii Balance Board und da hat man dann Wii Fit mitverkauft. Das ist ein Fitnessprogramm und da hat man auf Nintendo-typische Art hat Kalorien abgearbeitet. Und die Wii Fit Trainerin ist dann so eine, die hat dann irgendwie Bewegungen so yogamäßig irgendwie vorgemacht, die musste sie dann irgendwie nachmachen und die hat man dann, ich glaube, seit Wii U, ne, eingebaut. Bin ich mir jetzt gerade etwas unsicher.
Ja, ja, oder? Natürlich, vorher gab's ja gar nicht.
Ich weiß nicht, ich überlege gerade, weil im Smash von auf der Wii, ob sich da irgendwie, egal, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, und diese Wii Fit Trainerin, die macht dann halt alles irgendwie, was mit Sport zu tun hat. Also die hat natürlich ab und zu auch mal so ein Balance Board dabei, aber wann immer die irgendwelche Bewegung macht, ist die immer eins mit sich selbst. Also die sieht halt immer so aus, als würde die aus so einem Fitnessvideo irgendwelche Bewegungen ausführen. Und das wird alles.
Und dann prügelt sie dich mit Yoga.
Das ist so geil. Es ist witzig. Es ist mega witzig. Und so ist das bei jedem Charakter. Also Pac-Man zum Beispiel haben wir ja vorhin genannt. Der schmeißt natürlich dann ab und zu mal so Pillen nach vorne. Und der hat zum Beispiel so einen vorstoßenden Angriff. Das ist dann diese Linie, die man aus dem Pac-Man-Film, aus dem Pac-Man-Spielen kennt. Ich musste an diesen schrecklichen Film Pixels gerade denken. Aber da gibt's die Linie nicht. Aber es gibt im Spiel diese Linie, die er dann so entlanglaufen muss, was ja quasi die Pillen sind. Und dann gibt's so Animationen, Elemente, die man aus seinem Originalspiel irgendwie kennt und so. Und das finde ich sehr, 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 sehr nett. Und so ist das mit jedem Charakter eigentlich.
Ja, da gibt es natürlich dann noch Captain Falcon, der dann den Falcon Punch immer macht. Und man freut sich dann immer, wenn die Gegner einen den Falcon Punch auch ausführen lassen, weil sonst spricht er nämlich, sonst sagt das nicht fertig. Und das ist immer so unbefriedigend, wenn er nicht fertig spricht. Dann gibt es natürlich, Link gibt es in verschiedenen Inkarnationen auch. Junger Link und Toon Link gibt's.
Genau.
Das haben wir noch so. Kirby und wie heißt der Gegner von Kirby nochmal? DDD, König DDD, Rosalina und Luma.
Stimmt, Rosalina. Rosalina ist cool. Die hat diesen, dieses
Vieh, Stern.
Luma heißt das Vieh, ne?
Genau,
diesen Stern.
Ja, sehr, und jetzt sehr. Dieses Jahr ganz neu ist ja auch der Inkling dabei, also die Kämpfer aus Splatoon.
Namen, ne?
Ich musste buffern, weißt du? Ich musste gerade kurz buffern. Die Namen sind ganz, ganz schlimm. Namen sind furchtbar. Ja. Und dann ist ja dieses Jahr auch Melinda dazu. Oder heißt sie auf Deutsch Isabelle oder Melinda? Ich verstehe es. Ich glaube, sie heißt auf Deutsch Melinda, halt die aus...
Eigentlich heißt sie Isabelle. In Deutschland hat man die komischerweise den Namen verändert.
Nee, sie heißt in jeder Sprache anders, glaube ich. Und das ist das, was mich auch am meisten irritiert. So, okay. Aber ja.
Das ist echt sehr... Isabelle ist so cool. Die ist so cool. Animal Crossing habe ich persönlich, ist nett, aber bin jetzt nicht der Ultra-Fan davon, aber der Charakter ist so geil, weil die macht alles mit Gegenständen. Also die hat zum Beispiel so eine Angel dabei und kann Charaktere mit dieser Angel werfen. Also was in anderen Spielen die Wurfanimation wäre, so an der Schulter packen und über den Kopf schmeißen und so, macht sie einfach mit einer Angel. Oder die hat dann plötzlich irgendwie einen Eimer dabei und haut dir den Eimer ins Gesicht oder so. Also die benutzt immer irgendwelche Alltagsgegenstände und bindet die in der Kampfchoreografie ein. Die ist und grinst dabei immer super fröhlich. Das ist das Lustigste der Welt für sie, andere Leute in die Schlucht zu schmeißen. Sehr, sehr.
Den Trailer von Melinda fand ich auch besonders süß, wo sie sich so sehr freut, dass sie die Einladung bekommt. Aber was ich eigentlich am lustigsten an dieser ganzen Nintendo Direct fand, war, dass sie ja kommt und dann ist es aber in Anführungszeichen nur die Einladung zu Smash und alle Animal Crossing Fans waren dann schon so no und dann Animal Crossing 2019, yay! Ein Wechselbad der Gefühle.
Sehr, sehr krass. Inkling finde ich übrigens auch sehr cool aus Splatoon, weil die haben so eine ganz interessante Mechanik, die haben ja ihre Farbkanonen dabei, die können dann so Farbgranaten und sowas schmeißen, wie man es aus ihren Originalspielen kennt. Und jeder Charakter, der irgendwie in irgendeiner Form eingefärbt ist, kriegt dann höheren Schaden. Also die können dann quasi so rumschießen und die Farbe bleibt dann für eine Zeit lang haften und jeder Treffer dann wirkt dann einfach ein bisschen mehr. Und so ist es eigentlich mit 71 Charakteren. Also da kann man sich schwer jetzt irgendwie auf einen konzentrieren. Was sind denn so deine Lieblinge vielleicht?
Meine Lieblinge, also wie gesagt, ich spiele in erster Linie im Moment Kirby, aber ich spiele auch wahnsinnig gerne Pikachu. Ich habe im letzten, also auf dem 3DS habe ich vor allem Captain Falcon und Palutena gespielt und Zelda. Zelda habe ich jetzt bei mir noch nicht freigespielt, immer noch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit wenig Zeit zum Spielen gehabt. Ich glaube, ich bin jetzt bei 50 Charakteren oder so und ich habe immer noch nicht Zelda freigespielt. Und Zelda war ungefähr der Charakter, den ich am allermeisten freispielen wollte. So, gut, dann
witzig,
nicht.
Witzig, weil Zelda kam bei mir relativ früh. Die war unter den ersten 10 freigespielten Charakteren bei mir.
Ja, ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen auf der Geisterkarte, weil ich habe den Weg mit Sheik genommen und mein Freund hat den rechten Weg, also den Weg mit Marth genommen. Und er ist auch innerhalb von kürzester Zeit zu Zelda gekommen und ich habe sie immer noch nicht. Aber ja. Und ich weiß, dass es verschiedene Tricks gibt, mit denen man sich schneller freischalten kann, aber ich möchte das nicht. Ich bin zufrieden mit diesem Single, mit der Singleplayer-Kampagne. Nee.
Also man muss, ich glaube, das macht ja auch einen Spaß aus, dann irgendwie für diese für diesen Fleiß, den man da reinsteckt, in die Kämpfe dann wirklich die Charaktere freizuschalten. Ah. Ich überlege gerade, was mein Lieblingscharakter, also ich habe es gerade schon gesagt, also ich finde die Inklinge finde ich mega. Da musste ich mich erst am Anfang diese Geschwindigkeit gewöhnen, aber ich finde das vom Konzept total cool. Ich mag Zelda, es tut mir sehr leid, jetzt noch ein bisschen Salz in die Runde zu streuen, aber Zelda ist wirklich cool spielbar. Ich mag Link, weil Link hat also, ich finde Charaktere mit einem Schwert immer sehr nachvollziehbar, finde ich.
Wobei ich Link manchmal ganz schön schwer zu spielen finde, weil du hast ja diese Bomben, die du werfen kannst.
Genau.
Aber die brauchen ja immer zwei Inputs, um geworfen zu werden. Also mit dem ersten Input holst du sie raus, mit dem zweiten Input wirfst du sie an. Und das finde ich teilweise, das überfordert mich manchmal ein bisschen. Aber ich spiele zum Beispiel sehr gerne Toon Link. Ich benutze nur die Bomben nicht so oft.
Stimmt, das, der Toon Link ist der aus
Wind Waker.
Wind Waker, genau.
Das ist nicht Wind Waker. Das sind diese drei zu dritt oder zu viert. Ach.
Genau.
Aus einem dieser parallelen Zeitlinien. Ich mag ihn total gern. Ich finde ihn auch super, super knuffig. Ich habe sogar eine kleine Figur von dem.
Also eine, wie heißt das, Amiibo, ne?
Nee, so eine Stofffigur. Amiibos habe ich eine Menge tatsächlich. Und ich habe sie super selten benutzt fürs Super Smash Bros. Auf dem 3DS. Weil, keine Ahnung, ich habe halt super viel unterwegs gespielt und man hat dann doch eher selten einen Amiibo dabei.
Wie, also nicht eine Riesentasche an Amiibo?
Wir haben tatsächlich diese blöde Amiibo-Tasche, die haben wir irgendwann mal geschenkt bekommen. Aber sie stehen halt einfach im Regal. Es sind dann doch irgendwie eher Sammelfiguren als Spielgegenstände. Aber wo sie mir echt viel geholfen haben, war bei Bayonetta 2, weil du kannst halt einmal am Tag bis zu 32 Amiibos einscannen und im Grunde genommen hast du dann eigentlich das Spiel schon durch, weil das, was so schwer in dem Spiel ist, nämlich an diese Halos zu kommen, um dir die Sachen zu kaufen, du kriegst die Sachen halt hinterhergeschmissen und die Halos hinterhergeschmissen. Da habe ich mir eine Menge Sachen gekauft.
Das stimmt, das ist cool. Ich überlege gerade, wenn ich Schalk finde ich eigentlich noch ganz cool. Das ist
Schulk.
Schulk.
Ja, ne, man spricht hier Schulk aus, ja. Aber ich sag She-Hulk.
Genau, der Typ aus Xenoblade Chronicles. Und das Geile an dem ist, der hat so ein Ringmenü, wie in so einem Rollenspiel, und du kannst dann den bevorzugten Stat-Boost dann daraus aussuchen. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich habe dann diesen Charakter ausgewählt, mich gefreut, dass du das, und ich so, hä? Wie spielt man den denn? Und bis ich verstanden habe, dass das Ganze, dass du im Prinzip einfach immer nur einen Vorteil irgendwie auswählst, wie in einem Rollenspiel. Und das macht diesen Charakter ein bisschen übersichtlicher als andere Figuren, weil jeder andere hat dann irgendwie mit den Bomben oder so eine Extra-Waffe oder sowas. Deswegen Schulk dann eher reduziert. Aber wenn man so viele Character-Action-Spiele spielt, so, du hast gerade Bayonetta oder so gesagt, irgendwie, dann kann man sich ganz gut mit so einem Charakter dann im Kampf identifizieren. Also mir geht's dann jedenfalls so. Dann ist da jetzt nicht so ein Extra irgendwie dran, sondern ich und das Schwert. und das funktioniert eigentlich dann ganz gut. Aber es ist auch schwer, sich auch zu entscheiden, weil dann immer, wenn ich denke, ja, jetzt probiere ich mal was Neues aus, beschäftige ich mich dann irgendwie mal so 10, 15, vielleicht auch 30 Minuten mit dem anderen Charakter und finde dann auch heraus, die sind alle eigentlich ziemlich cool. Also ist jetzt keiner dabei, wo ich dachte, doof.
Also es gibt eine Menge Charaktere, mit denen ich einfach überhaupt nicht auskomme, also mit denen ich nicht zurechtkomme. Mhm. Das sind eigentlich vor allem die aus diesen Fighting Games, also Ryu und der andere aus Street Fighter kennen, ja. Simon aus Castlevania und Richter kriege ich auch irgendwie nicht so wirklich den Draht dazu. Aber ich finde sie trotzdem cool. Ich finde die Figuren trotzdem cool. Ich kann sie nur nicht spielen. Aber ich glaube, es gibt wenige, die alle Charaktere gut spielen können. Ich würde wahnsinnig gerne Ridley gut spielen können, den Drachen aus Samus. Mhm. Aber ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein möchte.
Ich bin da persönlich eher so auch bei den flinken Charakteren. So geht's mir auch bei normalen Fighting Games. Ich finde so diese richtig fetten Viecher, so King Rool oder so zum Beispiel, oder das gerade Ridley genannt. Ich finde die Behäbigkeit finde ich immer schwer zu kontrollieren. Also wenn dann, ich bin dann eher so bei den flinken Figuren. Es sei denn, die sind zu schnell. dann ist man da wirklich den Kompromiss zu finden, ist ziemlich schwer. Ich mag zum Beispiel ganz gerne mit Samus zu spielen, aber die ist schwer unter Kontrolle zu kriegen. Also die geht schon fast in so eine Sonic-Dimension irgendwie rein. Sonic ist ja auch mal so ganz schnell irgendwie irgendwo weg.
Ja.
Und gerade wenn das Bild relativ klein ist, also manchmal zoomt das Bild ja auch relativ weit raus, da kann man sich echt vertun. Aber wenn man es da mal hinkriegt, dann macht das richtig Bock. Aber das ist ziemlich schwierig. Aber insgesamt mag ich das eigentlich lieber, mit diesen schnellen Figuren zu zocken.
Ich spiele eigentlich sehr gerne diese kleinen, runden Figuren. Also halt, wie gesagt, Toon Link, Pikachu, und Kirby und so. Manchmal auch Pummelhof, wobei ich bei Pummelhof immer die B-nach-unten-Attacke versau. Und dann
ach so, die wirklich klein und rund sind. Ich habe jetzt gerade so, ich habe gedacht, das wäre so allgemein von mir für Fähigkeit, aber die sind wirklich klein und rund.
Ja, weil die sind auch ein bisschen übersichtlicher, weißt du? Ich bin ja so, schon ein bisschen älter. Aber ich finde es zum Beispiel lustiger, ich spiele manchmal, wenn man, es ist inzwischen so ein bisschen bei uns so geworden, dass wenn wir Freunde da haben, dann spielen wir immer ein paar Runden Smash. Und eine Freundin von mir spielt halt dann meistens die hübschen Mädels. Und ja. Eine andere Freundin von mir, die hat jetzt auch die Switch. Und die hat früher eigentlich eher nur sowas wie Animal Crossing und Zelda und so gespielt. Und die hat sich halt auch Smash geholt. Und die ist endgut in Smash, was voll ärgerlich ist. Und die spielt dann auch eher so die schnellen Charaktere. Und dann habe ich auch eine Freundin, die spielt eher so die Animu Boys. Und ich finde es halt so witzig, wie sich das so einstellt, wer was spielt. Mhm. Mein Freund spielt halt viel den Villager und jetzt Isabel bzw. Melinda. Wir müssen uns mal auf den Namen einigen. Nennen wir sie Isabel oder nennen wir sie Melinda? Wir sind in Deutschland.
Wir nennen sie Melinda. Aber ich finde das geil an diesen Roster, dass das Prinzip eigentlich auch für jeden irgendwas dabei ist. Also es ist unmöglich, da irgendeine Figur nicht zu finden. Also irgendwie gibt's immer irgendwie eine Entsprechung. Man muss natürlich die Figuren erstmal freispielen. Am Anfang sind, glaube ich, nur 10 Stück oder so frei. Und es dauert ein bisschen, bis man dann einfach diese volle Auswahl bekommt. Aber ja. Es ist insgesamt, also das ist unmöglich, dass wirklich jeder Spielertyp ist da irgendwie vertreten. Ich kann mir da kaum vorstellen, dass irgendjemand nicht seine Entsprechung findet.
Was ich halt so sehr liebe an Super Smash Bros. Ultimate ist, dass sie es geschafft haben, jedem Charakter einfach eine Persönlichkeit zu geben. Manche tun mir entleid. Luigi zum Beispiel, der ja geformt ist nach Luigi aus Luigi's Mansion. Da merkt man mal, wie selten man bestimmte Spieletitel ausspricht oder englische Worte ausspricht. Ich weiß, wie was das Wort in meinem Kopf bedeutet, aber wie spricht man das eigentlich aus? Ich glaube, Menschen. Ja, ja, ja. Und deswegen ist er hat immer Angst und er tut mir so leid. Und ich denke mir so, ich würde ihn gerne in den Arm nehmen und drücken und ihm sagen, alles wird gut. Aber er hat immer Angst. Oder bei Peach zum Beispiel, die hat ja immer schon diese Fähigkeit gehabt, einen Toad unterm Rock rauszuziehen, der sie dann beschützt. Und früher hat der Toad halt immer total verängstigt geschaut und war halt absolut terrified. Und jetzt schaut er aber, jetzt beschützt er sie und ist tapfer und mutig. Und das ist so niedlich. Ja, ich bin sehr begeistert.
Oder Fox zum Beispiel, um mal so ein anderes Beispiel von der anderen Seite zu nennen. Irgendwie, das gibt ja so diese sehr, sehr tapferen Heldenfiguren. Und Fox ist zum Beispiel super tapfer. Also er ist er hat immer seine Laser, was ist das, eine Laserkanone immer dabei. Sieht super ernst aus, ist immer total gestellt für die Action, die jetzt kommt. Da zählt natürlich dann auch Samus mit dazu, die ja auch immer allzeit bereit ist und auch wirklich so eine Kämpferpose drauf hat. Falco, wenn wir schon bei Fox waren, also dieser, was ist das, ein Vogel?
Ein Falke?
Falke?
Ein Falco? Falke?
Der Name. Falco ist ein Falke, stimmt. Ja, stimmt, ne? Ist ein Falke. Warum ist denn der blau?
Weil es ein Videospiel ist.
Stimmt, ne? Das hat mich gerade irritiert, weil ich habe irgendwie an den Papagei gedacht, aber stimmt, Falco ist natürlich der Hinweis auf den Falken. Das ist völlig recht.
Naja, du musst, also es hätte nicht unbedingt sein müssen, weil das Wappentier von Ravenclaw ist ein Adler, also.
Stimmt auch wieder, ne? Da gibt's keine Regeln.
Es gibt keine Regeln.
Aber so Charaktere wie Snake oder Samus oder Ike oder so, die sind so richtig heroisch irgendwie drauf. Und dann gibt's diese, ne, ich sag mal, diese kleinen runden Figuren, die irgendwie auch einfach niedlich sind. Und wo man sich fragt, wie sind die denn da reingeraten? Also der Villager zum Beispiel, der sieht ja eigentlich viel zu nett aus.
Findest du? Ich finde, der Villager ist die gruseligste Figur in dem Spiel. Der Villager verfolgt mich in meinen Albträumen.
Tatsächlich.
Super creepy, wie der immer guckt und dann, der baut ja diesen Baum auf und fällt den dann, oder er baut in seiner Super Smash Attacke, baut er ja um dich herum ein Haus. Ich finde den Typen super gruselig. Das ist jemand, wo ich auf der Straße die Straßenseite wechseln würde.
Obwohl, der hat so schon die Aura von so einer Horrorpuppe, ne? Also wie so Annabelle oder so, oder Chucky, wenn man so drüber nachdenkt. Weil der hat ja auch so ein Gesicht, das so ein bisschen wie Holz geschnitzt irgendwie aussieht.
Ja.
Okay. Ey, die Facette habe ich noch nie an dem gesehen, aber jetzt, wo du das sagst.
Ja, vor allem vor ein paar Jahren hatte ich das mal gesehen, das war so ein Custom Amiibo. Da hat jemand halt dieses, der hat dem eine Axt, eine blutige Axt in die Hand gegeben, dem Amiibo, und das Gesicht war voller Blutsplutt. Und das hat so gut gepasst. Aber ja,
Oh Gott, darüber darf ich jetzt gar nicht nachdenken. Also da sind ja Ebenen drin, von denen dachte ich, naja. Aber ich finde, aber das ist genau das, was du sagst. Also jeder Charakter hat wirklich in jeder einzelnen Kleinigkeit seine Persönlichkeit und seinen Charakter. Also wirklich, jede Animation ist eine eigene, jede Bewegung, jede Heldenpose, die Sprüche, wirklich jede verdammte Kleinigkeit bei allen 70 Figuren ist bis ins Detail auf diese jeweilige Figur ausgearbeitet. Und das muss man sich mal auf der also wenn ein Spiel das bei 20 Charakteren schafft, so ein übliches Prügelspiel, dann sind wir schon beeindruckt. Aber bei 70 Figuren, das ist unfassbar. Und dann versteht man auch, warum die so lange gebraucht haben, dieses Spiel zu entwickeln, weil die da mit so einer unglaublichen Detailliebe drangegangen sind. Und ich finde
Da muss ich auch sagen, dass dadurch, dass es so wahnsinnig detailliert ist und dass jeder seine eigenen Fähigkeiten und eigenen Animationen hat und dass das einfach so viel Arbeit reingesteckt wurde, das hat mir tatsächlich Pokémon Let's Go umso madiger gemacht. Ich liebe Pokémon Let's Go und es hat super viel Spaß gemacht, aber ich war so enttäuscht, dass sie immer noch keine eigenen Animationen für die verschiedenen Attacken haben, für die verschiedenen Pokémon, weil ich mir gedacht habe, es wäre doch jetzt langsam mal Zeit. Und sie beweisen doch in Super Smash Bros., dass es geht. Und dann so, na gut, dann halt und nicht.
Und in dieser, also das Spiel ist fallschnell. Also es ist erstmal, merkt man das gar nicht so, wenn man so am Anfang spielt. Man spürt schon, dass es irgendwie alles fluffig gemacht und sehr, sehr schön animiert. Ja, und dann entdeckst du den Fotomodus.
Ja.
Und dann kommt man aus dem Staunen eigentlich nicht mehr raus. Dann ist es so.
Es fehlt nur noch ein Angelspiel, also so eine ein Angelfeature in dem Spiel. Dann braucht man eigentlich kein anderes Spiel mehr.
Das stimmt, aber wirklich das Geile an diesem Fotomodus ist, dass man natürlich nicht nur die Kamera frei bewegen kann, man sieht dann alle Details und wie das animiert ist und bla bla, sondern es gibt eine Taste, da kannst du so frameweise nach vorne gehen, also immer ein Frame nach vorn und gucken, wie die Animation jetzt weiterlaufen würde. Also dann gerade so die KI, die übernimmt dann halt einfach kurz die Kontrolle in diesem Fotomodus, solange du diese Frame-Taste drückst und dann läuft das so weiter. Und dann merkst du erstmal, bleiben wir mal kurz bei Kirby, was Kirby alleine macht, also was Kirby, wenn der sich so aufplustert und einatmet oder auf dem Boden landet und dann so ganz kurz sich so zusammenstaucht wie so ein Kissen irgendwie und dann mit seinen kleinen Knubbelbeinen nach vorne läuft und so und wenn der pustet.
Und sein Gesichtsausdruck.
Ja.
Wahnsinn. Auch bei Donkey Kong ist es mir eigentlich mit am meisten aufgefallen, wie der die Miene verzieht, auch Schmerz verzerrt oder wie die Augen dann riesengroß werden und aus dem Kopf rausspringen und alles.
Ja.
Und im Gegensatz dazu hast du halt dann auch Charaktere wie zum Beispiel den Link aus Breath of the Wild, der verzieht keine Miene, der ist immer stoisch und guckt böse.
Ja, ja, es sei denn, sie fressen Pepperoni.
Ja.
Oder dieses, dieses.
Dann
schauen sie alle panisch. Das ist sehr geil. Es gibt ein Item, wo man dann nur Feuer speit. Und hat irgendjemand im Internet so eine Collage davon gemacht, wie die Gesichter aussehen von den Charakteren, wenn sie Feuer speien. Und das ist Gold. Allein das ist Gold. Also, wenn man sich wirklich nicht, wenn man nicht gut ist in Smash und sagt, naja, ich will aber trotzdem Spaß, dass es ein Spiel rausmacht, dann muss man in diesen Fotomodus gehen und einfach mal alle Charaktere beobachten. Und allein das ist schon, das ist mega beeindruckend. Und würde den Rahmen dieses Podcasts total sprengen. Ich glaube, wir könnten hier dann 2, 3, 4 Stunden über diese Details reden.
Absolut.
Das ist unfassbar viel.
Aber und das, ich möchte noch ein Detail ansprechen, weil du gerade von herausragenden Details sprichst. Wir haben ja vorhin kurz über Street Fighter gesprochen, wo du ja bestimmte Kombinationen brauchst. Und das Witzige ist ja, wenn du diese Kombinationen anwendest in Super Smash Bros., dann werden halt verschiedene Attacken, die Ryu und Ken machen, stärker.
Ja.
Und das finde ich halt auch super witzig. Oder bei Little Mac, der aus dem Spiel Punch-Out kommt, da hast du ja diese 3 Symbole. Und wenn du die aufgeladen hast, dann kannst du halt so einen, unabhängig vom Super Smash, nochmal so einen Super Punch machen. Und das ist so, jeder Figur ist halt so etwas ganz Eigenes.
Das Verrückte, Natascha, ist, dass es trotzdem irgendwie gebalanced ist, ne?
Ja, das ist da streiten sich wahrscheinlich die Geister extrem drum. Es wird immer Charaktere geben, die halt ein bisschen stärker sind als andere. Aber im Endeffekt ist es natürlich derjenige, der vor der Konsole sitzt. Das ist natürlich in vielen solchen Spielen so, aber ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass bei Super Smash Bros. Groß nachgebalanced wurde, während jetzt zum Beispiel bei Overwatch ständig Balance-Änderungen gemacht werden. Also jedes Mal, wenn ein neuer Charakter dazukommt, müssen wir so, okay, wir müssen jetzt leider alle Fähigkeiten von allen anderen Figuren ändern, weil sonst ist es nicht mehr gebalanced.
Ja, ja.
Und jetzt so, ich meine, klar, wenn du ein Turnier spielst, dann werden halt oft bestimmte Charaktere ausgeschlossen. Zum Beispiel, wenn du auf ein Turnier auf dem N64 spielst, dann werden, ich glaube, Daisy wird dann, beziehungsweise Peach und Daisy werden ausgeschlossen, weil sie halt glitschen. Mhm. Aber nur weil sie glitschen, Melinda glitscht ja auch. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie ändern diesen Glitch noch. Aber nur weil ein Charakter glitscht, heißt das ja noch lange nicht, dass sie das jetzt ändern und halt irgendwelche Balance-Änderungen machen. Es kann natürlich sein, dass sie es jetzt mit Super Smash Bros. Ultimate anders machen, weil sie mehr Möglichkeiten haben, mit Patches nachzuhelfen und so. Aber es ist halt von vornherein so gebalanced worden, dass man halt sagt, so bleibt's und so wollen wir es haben und wir wollen keine Balance-Änderungen vornehmen, wenn neue Charaktere dazukommen. Deswegen werden die halt von vornherein mitgedacht.
Und das ist so krass. Also es sind so viele bewegliche Teile in diesem Spiel. Wir haben jetzt erstmal nur über diese Charaktere gesprochen und über ihre speziellen Fähigkeiten, die sie haben und so. Aber es gibt ja auch noch die Stages, wo ja auch irgendwie noch ganz viel Zeug irgendwie drin ist.
Ja, es gibt ja Stages zum Beispiel, die sich bewegen, wo du dann mehr damit beschäftigt bist, immer der Stage hinterher zu laufen, als die anderen Leute zu verprügeln, weil du hast gar keine Zeit, drauf stehen zu bleiben und drauf zu hauen, weil du musst weiterlaufen, damit du nicht selber von der Stage fällst.
Genau, also zum Beispiel ein Beispiel ist dieser aus Spirit Tracks, aus Zelda Spirit Tracks gibt es irgendwie eine Stage, wo dann die ganze Zeit so ein Zug fährt. Und das ist nicht einfach nur ein fahrender Zug, sondern an diesen Zug koppeln irgendwie auch hinten Waggons dran. Dann kommt vorne ein anderer Zug, dann musst du da erstmal drüber springen. Dann gibt's andere Ereignisse, die diesen Zug zerstören, auf den du da jetzt gerade sitzt. Also musst du ganz schnell rüberhoppen irgendwie. Und das während sich 4, 5, 6 Leute irgendwie da drin prügeln. Das ist ein herrliches Chaos. Und so ist es mit ganz vielen anderen Stages. Also es gibt von Samus, gibt's glaube ich auch eine Stage, wo die ganze Zeit so eine Lava, so eine Feuerwalze irgendwie kommt, die mal von links oder rechts irgendwie ins Bild kommt und du musst dann davor wegspringen und so. Also lauter solche Sachen.
Ja, es gibt ja auch eine Super Mario Stage, die sich halt die ganze Zeit bewegt, so wie es halt früher in Super Mario üblich war, weil du ja, weil es ja ein 2D-Sidescroller war und du musstest ja hinterherlaufen, wenn sich die Stage bewegt hat. Und so eine Stage gibt's auch.
Genau. Und das, das kann man, also es gibt so Optionen dafür, das haben wir ja eingangs gesagt, dass man solche Stage-Effekte auch ausschalten kann. Und es gibt von Stages.
Wenn man sehr langweilig ist, macht man das.
Ja, ja, also wenn man ein sehr, sehr ernster Spieler ist und es nur um Skill gehen soll und keine Zufallselemente, dann kann man diese Sachen ausschalten. Und es gibt von jeder Stage auch irgendwie noch so eine reduzierte Variante, die ist kleiner und so wirklich nur auf Turnierspiele ausgelegt. Aber wir beide als Partyspieler, denke ich, wir lieben dieses Chaos. Also es ist, es ist geil, was da einfach passiert. Am liebsten mag ich so Sachen wie den Pictochat. Das ist so geil. Also ganz kurz, der Pictochat ist ein Chat, den gab es damals auf dem ersten DS, glaube ich, ne? Ich glaube, ist das irgendwie zum ersten Mal gekommen und gab es dann auch später auf dem 3DS. Das ist eine Software, wo man sich dann, das ist ein Chatprogramm, wo man sich dann Bilder zuschicken sollte. Und daraus haben die eine Stage gemacht. Das sieht aus, als würde man in so einer riesigen Version von diesem Pictochat auftauchen und da werden ständig irgendwelche Sachen reingemalt. Also unter anderem auch Plattformen, auf die man dann irgendwie draufspringen kann, aber auch einfach irgendwie andere Elemente und so. Und es ist eine ständige Veränderung. Also da passiert ständig irgendwie was anderes und großartig. Also und sieht trotzdem kakelig aus.
Ich liebe ja auch die Animal Crossing Stage, weil ist das jeden Samstagabend? Ich glaube, jeden Samstagabend ist da eine Party. Und das ist so cool einfach.
Geil. Oder die Gameboy Stage von Kirby ist auch geil, oder?
Ja. Ich liebe auch diese riesengroße Zelda Stage. Vor allem, weil wenn du kannst ja die anderen total ärgern damit, weil die Stage, dadurch, dass sie so groß ist, bist du ja immer relativ weit reingezoomt, je nachdem, wo die Leute sind. Und wenn du jetzt aber zu dritt oder zu viert spielst und zwei sind halt an einer Stelle oder an einem Ende der Stage, dann kannst du einfach ans andere Ende der Stage gehen und dann sieht man sich schon kaum noch, weil man so weit aus der Stage rauszoomen muss.
Genau. Das ist super cool.
Ich bin kein netter Mensch.
Es ist so... Es ist so auch, es fällt schwer da jetzt, weil es gibt irgendwie über 100 Stages. Mhm. Es ist über 100, also die sind jetzt nicht alle komplett neu, das sind halt neue Versionen von Stages, die es in den vorherigen Smash Bros. Gab, die sind teilweise oder zum größten Teil alle überarbeitet worden, zweiter und verfeinert und auf das neue Spiel angepasst. Ich glaube, effektiv neu sind irgendwie 10 Stück oder so, also auf jeden Fall nur so eine Handvoll. Trotzdem ist das eine unfassbare Auswahl. Also wenn man in diese Stage-Auswahl kommt, wo man halt wirklich dann aussuchen will, auf welcher Stage man als nächstes spielt, da muss man immer ein kleines Stück näher ranrücken an dem Bildschirm, um genau zu sehen, ja, welches Stage will ich denn jetzt eigentlich?
Und dann können natürlich auch alle auswählen. Das heißt, wenn du versuchst, eine bestimmte Stage auszuwählen, dann können alle anderen dich boykottieren. Alter, aber wir haben über eine Sache haben wir noch überhaupt nicht gesprochen, und das ist die Musik, weil jedes Stage in diesem Spiel hat ja verschiedene Musikstücke, die speziell, also teilweise aus alten Spielen übernommen wurden und teilweise umgeschrieben wurden, teilweise speziell neu geschrieben wurden, und da ist ja einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingstracks aller Videospiele mit drin, und das ist die Super Smash Bros. Version von Gerudo Valley. Ich finde die so geil. Das ist diese Gitarrenversion von Gerudo Valley aus Zelda. Die ist einfach saucool.
Es ist generell unglaublich, was da drin ist. Also, lass mich nicht lügen, noch über 900 Musikstücke gibt's.
Ich hatte jetzt irgendwas mit 600 im Kopf, aber es ist gut möglich, dass es über 900 sind, weil wir haben über 100 Stages und alle Stages haben mehrere Musikstücke. Und dann gibt's natürlich noch die Musikstücke, die zum Menü gehören und zum Solo-Modus und so.
Ich meine, es sind mindestens über 800. Ich bin jetzt gerade selber im Schrank. Ich mache gerade eine super Live-Recherche parallel. Aber ich meine, es sind irgendwie so an die 800, 900 Stücke. Was verrückt ist. Also jedes Spiel über 50 Stücke ist schon eine Leistung. Und wie die haben einfach alles reingepackt. Ich frage mich wirklich ernsthaft, wie sie es geschafft haben, das alles auf eine Cartridge zu bringen, weil das müssen Stunden an Musik irgendwie sein. Und das Geile ist, dass das Ganze nicht einfach nur so im Hintergrund hindudelt und hörst es nie wieder, sondern nach und nach schaltet sich das alles irgendwie so frei, dass du dann wirklich eine Jukebox aufrufen kannst, und dann kannst du in so einem Filterbubble-System irgendwie, also du kannst dann irgendwie wirklich so Tags oben angeben, um dann auch in diesen 800, 900 Stücken dich zurechtzufinden, kannst du dann einzelne Stücke dann raussuchen und den dann noch abspielen. Also ist im Prinzip in diesem ganzen Smash Bros. Paket auch noch ein riesen Soundtrack-Paket irgendwie drin. 900, also lass es meinetwegen jetzt auch 800 sein. Es ist unfassbar viel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Stücke dann auch doppelt hörst, ist relativ gering. Also man kann eine ganze Weile spielen, ohne das Gefühl zu haben, das habe ich alles schon mal gehört.
Man kann allerdings auch bei den verschiedenen Stages seine Lieblingsstücke dauerhaft einstellen. Wobei ich das nur bei zwei Stages gemacht habe, eben bei Gerudo Valley und bei der Stage aus Super Mario Odyssey. Die Pauline Stage, die von aus dem Hochhaus, weil da ist nämlich der Song, den Pauline singt, den die Bürgermeisterin singt. Ja, heißt der Jump Up in the Air oder You're My Superstar? Irgendwie sowas in die Richtung heißt
das. Dieser jazzige Song, ne? Der
genau,
mit der Band gespielt hat.
Ja. Den habe ich fest eingestellt. Der muss laufen. Der ist mega gut.
Okay, jetzt Live-Update. Ich bin jetzt gerade hier in so einer Liste drin, hat jemand wirklich eine Excel-Tabelle zusammengestellt, wie viele Musikstücke es gibt, wo die alle herkommen und so. Und es sind 874 Musikstücke.
Wow, das ist ein ganzer Haufen.
Holy fucking shit, 800. Leck mich am Arsch. Also,
das könnte sein, dass das mehr Musikstücke sind, als ich auf CD besitze.
Und teilweise wirklich aktuell. Also ich sehe hier ist The Wonderful 101 drin. Codename Steam, Ever Oasis, Steel Diver kennt kaum einer noch. Das ist ein U-Boot-Spiel von Nintendo gewesen. Natürlich Nintendogs. Da ist alles drin. Wrecking Cube, Balloon Fight, Castlevania natürlich, Bayonetta, Street Fighter ganz viel, Mega Man, alter Schwede. Ey, ich scroll hier durch. Entschuldigung, ich bin sprachlos. Das ist natürlich
schlecht für einen Audio-Podcast. Ist er der Endgame-Song, der Endkampf-Song von Ocarina of Time drin? Also der, wo er gegen Ganondorf kämpft? Den habe ich nämlich letztens gehört, hat eine super weirde Taktung, 26/16 oder sowas, und das finde ich total faszinierend.
Also Saria Song ist drin, ich gucke gerade durch, Ocarina of Time Medley, da könnte es sein, dass es drin ist.
Oh, ich weiß nicht, ob man diesen Song in ein Medley mit reinbringen kann. Mit
Hyrule Field Theme, Song of Storms, doch, Gerudo Valley ist dann halt das, was du angesprochen hast, also Original und Remix und Saria Song Little Boss Battle. Pyrofield-Theme.
Und es kommen ja immer noch mehr dazu. Das vergisst man ja gerne mal schnell. Aber in den DLCs sind ja nicht nur neue Kämpfer drin, sondern da sind ja auch dann nochmal neue Musikstücke drin und neue Stages.
Das ist so unfassbar absurd. Also, was Umfang betrifft, kann man, also, eine Ultimate klingt immer so, ja, schmeißen die jetzt einfach hinten irgendwie dran an den Titel und so. Aber dieses Spiel ist wirklich Ultimate, was den Content betrifft, auf jeden Fall, weil da ist wirklich alles drin.
Ich frage mich auch, wie viel Geld sie tatsächlich noch mit dem Spiel machen oder ob sie alles in Lizenzzahlungen wieder hergeben müssen. So, ja, also wir haben genau 5 Euro mit diesem Spiel gemacht. Alles andere mussten wir an Sega, Sony,
Konami,
ja. Square Enix, müssen wir alles abgeben.
Ja, pass auf, wir haben ja jetzt über die Stages, die Musik und so weiter gesprochen. Über eine Sache haben wir noch nicht geredet, nämlich über die Geister.
Ja, weil das super kompliziert ist und niemand so ganz durchsteigt, glaube ich.
Und da sind aber wirklich dann ja noch mehr Charaktere drin. Also, wie gesagt, diese Zahlen sind krass, aber Geister sind, wie soll man das sagen, es sind eigentlich Charaktere, die man so im Laufe des Spiels sammelt. Ist egal, auch in welchem Modus, da gibt es verschiedene Modi, die können wir ja nachher nochmal kurz anreißen. Aber die, das sind halt einfach sozusagen Charaktere, die geben den Kämpfern einen Buff, so wie
bestimmte Boni halt. Genau. Es gibt halt Boni, die sind relativ eindeutig. Zum Beispiel braucht man die halt in erster Linie ja für diesen Geistermodus. Und da gibt es dann halt Stages, auf denen man nicht stehen bleiben kann, weil super starker Wind weht. Das heißt, du brauchst einen Geist, der diesen Windeffekt auflöst. Das sind dann so die eindeutigen Geister, sag ich mal. Aber es gibt auch Geister, die halt eher so Wischiwaschi-Buffs machen, wie zum Beispiel, dass sie einfach nur deinen Angriff halt buffen oder dir mehr Verteidigung geben, was du im Spiel gar nicht so sehr spürst, aber die dann halt in Kombination mit anderen Geistern wieder super stark sind. Also es ist eine Wissenschaft für sich.
Genau. Also es gibt so Primary Spirits, so heißt das im Spiel, zumindest im Englischen, und dann gibt es Support Spirits, und manchmal sind diese Primary Spirits aber auch so groß, also wenn du so besonders große Kreaturen hast, dass die nur einzeln genommen werden können. Manchmal sind es aber auch kleinere, dann können dann, glaube ich, bis zu 2 oder 3 mitgenommen werden. Nee, andersrum.
Die Primary kannst du, also die primären Geister kannst du immer nur einen haben, und die Unterstützergeister kannst du bis zu 3 haben. Da ist dann, so, du hast halt 3 Slots, oder beziehungsweise du hast pro, der primäre Geist entscheidet, wie viele Slots es gibt. Es gibt primäre Geister, die halt einen Slot haben, und es gibt welche, die haben 3 Slots. Und natürlich auch welche, die 2 Slots haben. Und dann gibt es halt Unterstützergeister, die verschiedene Mengen an Slots brauchen.
Genau. Also du sagst es ja schon. Also das ist klingt jetzt erstmal so, ja, übersichtlich. Aber das Ding ist, dass es halt irgendwie, ich glaube, über 400 Geister oder so gibt. Eine ganze Menge. Und da kommen, glaube ich, auch mit den DLCs jetzt dann irgendwie noch neue dazu. Und das ist das sind 1000 Kombinationen irgendwie möglich. Deswegen drückt man eigentlich sehr, sehr oft im Spiel dann einfach nur auf die automatische Auswählen-Taste, damit das Spiel von selbst die optimale Kombination irgendwie raussucht. Weil das ist, eigentlich muss man, also ich würde mich nicht wundern, wenn dann irgendwann mal so man ein Diplom machen kann in dieser Geistermechanik, weil es wirklich ziemlich kompliziert. Also es gibt so verschiedene Stats dann irgendwie, die dann angezeigt werden. Es gibt auch darüber hinaus noch so ein Steinschere-Papier-Prinzip, so dass bestimmte Charaktere so ein bisschen wie bei Fire Emblem, dass so bestimmte Charaktere auf andere nicht gut reagieren. Da gibt's dann und dann gibt's diese Geister auch noch in verschiedenen Kategorien von Anfänger bis Legende. Also Legende sind halt relativ legendäre, sehr seltene Sammelgegenstände.
Dann gibt's natürlich noch Neutral, Angriff, Verteidigung und Grün. Was macht Grün nochmal? Also Rot ist Angriff, Blau sind Verteidigung und Grün sind, hab's vergessen. Das ist sehr kompliziert. Und die schalten sich auch noch gegenseitig aus. Also wenn die Stage, auf der du kämpfst, also in dem Geistermodus, wenn die Level, was du gerade kämpfst, halt einen roten Status hat, dann musst du halt damit ausgleichen. Und deswegen ist die automatische Auswahl sehr angenehm, weil das muss man sich halt auch merken. Ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich Möglichkeiten gibt, wirklich viel zu leisten und sich das Spiel sehr deutlich zu vereinfachen, wenn man das alles kennt und weiß, wo man hingehen muss, um bestimmte Stages, also um bestimmte Geister freizuschalten, die man für bestimmte Stages dann braucht. Ich gehe tatsächlich meistens so ein bisschen auf gut Glück raus, und wenn ich an einer Stage nicht weiterkomme, mache ich halt erstmal eine andere.
Ja, also es ist, da muss man sich auch eine ganze Weile einfuchsen. Man kann diese Dinger für die Leute, die ja wirklich so auf Turnierambitionen aus sind und sagen, nee, diese extra Hilfsmittel will ich nicht haben, Die können das natürlich auch in Matches dann immer noch ausschalten. Das ist halt einfach eine neue Funktion. Das war den Leuten bei Nintendo auch klar, dass es irgendwie was Experimentelles ist. Hat aber so, also klingt jetzt kompliziert und ist es auch. Aber das Geile ist, dass dadurch halt auch noch mehr Charaktere irgendwie reinkommen. Das sind dann so die richtig obskuren Charaktere. Also wenn ihr das Gefühl hattet, dass jetzt die Stages teilweise und dass einige Charaktere obskur waren, ihr habt keine Ahnung. Also dann kommen echt noch so Figuren dabei, wie zum Beispiel der Typ in dem Disaster Report Spiel. Das ist der Disaster Day of Crisis hieß das in Deutschland, genau. Das ist der Hauptcharakter von so einem Wii-Katastrophen-Game gewesen, so ein ganz obskures, was damals ein Starttitel war. Und das kennt heute keiner mehr. Und er ist ein Geist. oder viele andere Charaktere, zum Beispiel aus den Frame-Spielen, Varianten von den Hauptfiguren, Baby Peach zum Beispiel kommt da vor, der Paper Mario oder der Paper Bowser kommt da drin vor. Es kommt, Waluigi ist da drin, der ist leider nicht als normaler Charakter dabei.
Aber Waluigi ist auch eine Unterstützertrophäe. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum man davon ausgehen kann, dass er nicht als Kämpfer dazukommt.
Richtig. Und
Es gibt noch zusätzlich diese Helfertrophäen, die es ja immer schon gab oder die es schon eine ganze Weile gibt, die ja nochmal was auslösen, wo du halt im Kampf bekommst, das fällt runter wie ein Item. Aber es ist halt ein anderer Charakter drin, der dann für dich kämpft. Und da gibt es teilweise super fiese Helfertrophäen. Und die sind besonders fies, sind sie im Geistermodus, weil sie da immer gegen dich sind.
Ja. Oh. Und das bringt uns eigentlich zu diesem Singleplayer-Modus. Wenn man es nämlich irgendwo richtig kennenlernt, dann in diesen Singleplayer-Modus. Den müssen wir noch mal ganz kurz reden. Also es gibt, ganz vorab, wir können nicht über jeden Modus in Smash Bros. Reden. Es gibt so viel Zeug. Bis man diese Menüs erstmal so von der Struktur hat, das dauert ein kleines bisschen. Und man kann die normalen Smash-Spiele in 1000 Varianten irgendwie spielen, mit Items, ohne Items. Also Items ist das ganze Zeug, das man aufsammelt, das kennen die meisten Leute wahrscheinlich, wo übrigens auch schon wieder ganz viele andere Referenzen zu anderen Spielen drin sind. Das ist auch ganz witzig, da haben sie dann auch ganz viel Zeug reingebracht. Und es gibt weiß nicht, irgendwelche Turnieroptionen, es gibt einen Arcade-Modus, wo man spielen kann, es gibt einen Mehrspieler-Modus und bla bla bla. Aber das für viele Leute am wesentlichsten ist halt die Frage, taugt das auch im Singleplayer was? Weil ein Singleplayer-Modus gab es bisher nur in der Wii-Version damals, also in der ersten Wii-Version. Da konnte man dann auch eine Singleplayer-Kampagne spielen, die auch eine Story hatte. Und das gibt es jetzt hier in diesen Dingen auch. Und es gibt eigentlich streng genommen zwei Singleplayer-Modi, nämlich einmal die Geistertafel und einmal wirklich die klassische Kampagne. Und die traurige Geschichte über Kirbys Banaltod, die wir am Anfang erzählt haben, ist Teil dieser Kampagne. Und die startet damit, dass alle sterben.
Nein.
Bis auf einen.
Sie werden entführt.
Ja, also es sieht jedenfalls so aus, als würden sie sterben. Für mich sieht das aus wie Sterben. Also die lösen sich halt irgendwie in so einer Explosion auf. Also es sah...
I don't feel so good, Mr. Stark.
Genau. Also, es spielt ja alles irgendwie, es ist ja immer schwer zu sagen, wo das spielt. Man sagt ja immer, also es hat ja damals bei Smash damit angefangen, dass es eigentlich in der Fantasie von Kindern spielt, die auf dem Tisch mit so Spielzeugfiguren spielen. Und da gab es dieses Symbolbild der Geister oder der mächtigen Hand. Wie heißt die im Spiel?
Die Master Hand. Die ist Master ja auch Hand. Aus Ding, aus Ocarina of Time.
Stimmt, genau.
Mein Gott, habe ich da einen Herzinfarkt gekriegt, als ich der das erste Mal begegnet bin. Da habe ich eine ganze Weile das Spiel weggelegt und konnte erstmal nicht spielen.
Erstmal für geschockt.
Ja, so, okay. Ja,
und wenn ich das geschockt hat, dann, also die Kampagne fängt damit an, dass der ganze Himmel voller Geisterhände ist. Also da stehen die Helden an so einer Klippe, schauen auf eine Weidelandschaft und dann tauchen am Horizont ganz viele Geisterhände auf, die einfach diese riesen Explosionen rausbringen. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn. Der Einzige, der übrig bleibt, ist Kirby. Und der stellt fest, dass die ganzen anderen Charaktere nicht tot, sondern irgendwie gefangen sind von irgendeiner unheimlichen Macht. Und du musst die nach und nach befreien. Was für dich bedeutet, du musst einfach alle Charaktere freispielen.
Genau. Aber nicht nur das, weil dieser Geistermodus besteht ja nicht nur aus den Charakterkämpfen. Also man spielt ja nicht nur die Charaktere frei, sondern man spielt eben auch diese verschiedenen Geister frei, um zu den Charakteren hinzukommen und eben auch, um sich die Charaktere die Geister freizuspielen, die man braucht, um andere Geister freizuspielen. Also es basiert alles auf einem großen Clusterfuck.
Genau, es ist Geisterception. Also so ähnlich wie. Es ist ein Spiel, das sich Christopher Nolan sich ausgedacht hat, so verschachtelt ist das. Und die Aber das Interessante an diesem Singleplayer-Modus ist, dass man da das Konzept der Geister auch erstmal richtig kapiert. Weil die Kämpfe, die man dort bestreitet, sind nicht einfach nur so ganz normale Arcade-Kämpfe, so Kampf gegen Luigi oder Kampf gegen Mario und fertig, sondern sie haben alle irgendwelche Sonderbedingungen. Die sind teilweise wirklich ganz speziell für den Singleplayer gemacht, dass die besonders stark sind und dass besonders viele Gegnertypen da auftauchen oder dass so irgendwie, keine Ahnung, dass da verrückte Sachen passieren. Auch Bosskämpfe sind da teilweise eigen, aber immer auch so Geisterbedingungen. Du musst ganz bestimmte, genau das Beispiel, was du vorhin gebracht hast mit dem Wind, du kommst in Stages rein, die einfach diese eine bestimmte Bedingung haben und dann musst du wirklich lernen, okay, ich setze jetzt diese Art von Geister da ein, um hier voranzukommen. Und dieses ganze komplizierte Geisterding sich beizubringen, geht eigentlich am besten, wenn man diesen Singleplayer-Modus spielt.
Ja, genau, absolut. Aber der macht halt auch am meisten, also ich würde nicht sagen, dass er am meisten Spaß macht, aber er ist halt die Möglichkeit, wie du alleine diese ganzen Geister freispielen kannst, nicht die ganzen Geister, diese ganzen Charaktere freispielen kannst, ohne halt von diesen vielen verschiedenen Möglichkeiten Anspruch zu nehmen, die, nennen wir sie, ich will nicht sagen, es ist Cheaten, weil es ist nicht, es ist Exploiten. Also man exploitet halt eine Möglichkeit, um an alle Charaktere zu kommen. Und klar, das ist gut für diejenigen, die eben nur online spielen wollen und dafür ihren Lieblingscharakter freispielen wollen. Aber im Endeffekt hast du am meisten davon, wenn du diesen Singleplayer-Modus spielst, weil der ist halt sehr, sehr lang. Und du kannst ihn spielen und dann eben im Laufe der Zeit deine ganzen Charaktere freischalten.
Ja. Da kann man sich.
Und dann kannst du mit den einzelnen Charakteren noch alle deine Classic-Modus spielen und das ist dann cool.
Das ist echt cool. Und das motiviert eine ganze Weile. Weil das wirklich, also, ne, Exploit mal abgesehen, könnt ihr googeln, wenn euch das interessiert. Da gibt's halt, müssen wir jetzt hier nicht so genau erklären, aber da gibt's eine Möglichkeit, halt in relativ kurzer Zeit an alle Charaktere dran zu kommen. Ehrlich gesagt, würde ich es auch nicht machen, weil dieser Singleplayer-Modus ist ja einfach ein gutes Training. Also, man kann. Also zum Beispiel zwar zugänglich.
Ja, wie gesagt, ich war noch nie so gut mit Kirby.
Ja, also echt, also easy to learn, hard to master. Also es ist wirklich so ein Spiel, da braucht man ein bisschen Übung. Und auch muss man für sich selber herausfinden, mit welchem Controller will man das spielen. Ist man jetzt eher so ein Pro-Controller-Typ oder kommt man mit den Nunchucks aus oder so, keine Ahnung. Und man lernt viel über sich selbst. Es ist eine philosophische Reise. Ja, genau.
Genau, es ist eine philosophische Selbstfindungsreise. Irgendjemand richtig. Hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand Berühmtes war oder ob mir das irgendjemand erzählt hat, dass das irgendein Verrückter gesagt hat. Aber mir ist das so im Gedächtnis geblieben. Irgendjemand hat mal gesagt, Smash ist wie Jazz.
Ja.
Aber das ist so, okay, stimmt. Aber da auch keine Erklärung dazu, sondern nur Smash ist wie Jazz.
Aber,
und seitdem ist es so, okay, cool, ja, du hast recht, ja, Smash ist wie Jazz.
Es ist wirklich wie Jazz.
Und wenn du denkst, du hast es verstanden, dann kommt irgendein obskurer Tonspurwechsel, nicht Tonspurwechsel, Tonartwechsel.
Ja. Ey, das ist wirklich ein guter Vergleich. Der ist richtig gut.
Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist, sonst würde ich jetzt demjenigen natürlich Credit geben, aber yo, war ein sehr philosophischer Satz, den du da gebracht hast damals.
Ja, sehr, sehr cool. Nee, das ist, ich glaube, das fasst das ganze Spiel auch ganz gut zusammen, weil ich überlege gerade, man kann sehr, sehr viel über die ganzen einzelnen Modi noch reden und so. Es gibt wirklich sehr viel Zeug. Dass es ein Content-Monster ist, haben wir jetzt schon wirklich schon festgestellt. Ich glaube, da kann man wirklich noch sehr. Man kann eigentlich, wenn man über Smash berichtet, einen Artikel schreibt, ein Video macht und so, sich sehr, sehr lange allein mit den Inhalten beschäftigen. Aber diesen Festival-Charakter hat und dass man sich da so lange mit beschäftigen kann, liegt einfach auch daran, dass diese ganzen Komponenten, auch wenn sie kompliziert sind, trotzdem irgendwie ganz gut miteinander harmonieren. Und das ist das Erstaunliche eigentlich, dass die so viel da drin haben und trotzdem passt irgendwie alles zusammen. Das ist das Merkwürdigste an diesem Spiel. Man fragt sich während des Spiels, auch nach 20 Stunden, nach 30 Stunden immer noch so, wie haben die das eigentlich hingekriegt, so viel komplizierten Kram da reinzumachen? Du sagst es ja, also Spiele wie Overwatch oder andere Prügelspiele, da kommt ein neuer Charakter per DLC und die sind overpowered oder so. Also ich weiß noch, wie bei, wie heißt das mit den Superhelden Injustice? Glaube ich, da kamen dann irgendwelche DC-Charaktere zu und die waren irgendwie viel zu stark, weil die einfach cool aussehen sollten und einfach Attacken drauf haben, die irgendwie nicht richtig reingepasst haben. Und hier bei
Smash. Und weil man natürlich auch will, dass die Leute die DLCs kaufen.
Genau. Also, ne, klar, da sind so ikonische Figuren. War das nicht sogar bei Mortal Kombat so, dass man da so Horror-Filmfiguren, also so Freddy Krueger und so reingepackt hat und Predator und so und die waren irgendwie eine Spur zu stark?
Das ist gut möglich. Mortal Kombat ist mir tatsächlich einfach ein bisschen zu widerlich.
Also da wirst du dich ja sehr freuen auf den neuen Teil.
Ich werde ihn nicht spielen. Also das Ding ist halt auch, viele Spiele haben ja so eine bestimmte Kategorie und wenn du diese Kategorie magst, dann magst du auch andere Spiele dieser Kategorie. Zum Beispiel Action-Adventure oder Rollenspiele oder Shooter. Aber das ist etwas, was Nintendo halt einfach besser macht als alle anderen. Nur weil du keine Rennspiele magst, heißt es noch lange nicht, dass du Mario Kart nicht magst. Und nur weil du Super Smash Bros. Magst und spielst, heißt es noch lange nicht, dass du mit anderen Prügelspielen was anfangen kannst. Ich finde Prügelspiele relativ, ich bin ihnen relativ neutral gegenüber aufgestellt. Wie gesagt, Mortal Kombat fände ich einfach nur ekelhaft. Das ist so überzogen. Ich verstehe, dass es manche Leute lustig finden, aber ich finde es halt widerlich. Ich muss es aber auch nicht spielen, weil ich habe ja Super Smash Bros. Und ich mag Super Smash Bros., weil es Super Smash Bros. Ist und nicht, weil es ein Prügelspiel ist.
Ja, und das ist, das setzt das ganze Ding ja sowieso noch mal in so eine Extraposition. Das höre ich oft, das ist das Ding. Also ich höre sehr oft, dass sehr viele Leute, die eher die klassischen Prügelspiele spielen, die übrigens auch nicht alle automatisch Mortal Kombat mögen. Mortal Kombat ist schon sehr, sehr speziell. Nicht wegen der Gewalt, sondern auch von der Art und Weise, wie sich das spielt, weil es halt wirklich eher so dieses Combo, dieses Auswendiglernen-basierte Ding irgendwie ist und spielt sich ja schon komplett anders als zum Beispiel Dragon Ball oder sowas. Irgendwie halt komplett andere Spielweise. Aber ich höre oft von Leuten, die halt eher so die klassischen Klopper spielen, also die 2-on-2-Games und so, dass die so mit der Nase rümpfen und sagen, ja, nee, Smash ist doch kein richtiges Prügelspiel.
Und dann muss man kann halt Smash auch problemlos einem Kind geben. Aber deswegen ist es noch lange kein Kinderspiel.
Nee, also auch abgesehen von der visuellen Darstellung, also abgesehen von Gewalt und so. Also ich würde da vehement widersprechen. Ich finde schon, dass Smash ein sehr, sehr gutes Prügelspiel ist.
Absolut.
Ja. Es ist halt nur einfach komplett anders. Also es macht von der Mechanik komplett andere Sachen. Aber das ist immer noch ein sehr, sehr guter kompetitiver Brawler sozusagen. Also ich glaube, das wäre die bessere Bezeichnung bei Prügeln.
Außerdem ist es halt auch, wenn jemand gewinnt, normalerweise gewinnt jemand, aber derjenige, der gewinnt, freut sich dann halt am Ende immer die Figur freut sich dann total und alle anderen Figuren applaudieren dann. Und wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich gar nicht so weit weggehst zu Mario Party, das ist total frustrierend, weil derjenige, der gerade einen Punkt gemacht hat, freut sich und alle anderen Charaktere sind total traurig und du denkst dir so, okay, da ist Smash aber deutlich positiver.
Ja, alle applaudieren ja in der Ausrede, also die stehen ja, wenn das so 8 Leute sind, dann stehen da einfach 7 Menschen, die applaudieren. Der erste kriegt dann eine Siegerpose. Und die anderen, bis auf ein paar wenige. Also es gibt auch ein paar, die sind dann wirklich salty. Die anderen keinen Bock. Aber die sagen, nö, gönn ich nicht.
Ja, stimmt. Ein paar gibt's, die dann nur mit überkreuzten Armen dastehen. Aber die meisten freuen sich für dich und applaudieren dir und sind okay damit, dass du gewonnen hast. Es ist halt, Super Smash Bros. Ist halt ein Spiel, bei dem, ich würde jetzt nicht sagen, bei dem auch Verlieren Spaß macht, weil klar, gewinnen macht einfach immer mehr Spaß. Aber bei dem Verlieren nicht so schlimm ist. Weil es geht nicht nur darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern es geht halt darum, dass Menschen gemeinsam Spaß haben. Und das ist etwas, was Super Smash Bros. Halt sehr, sehr gut hinbekommt. Und
deswegen ist das dieser Jazz-Vergleich auch so toll. Weil Jazz ist, also wenn du Jazz alleine hörst und mit deinen Kopfhörern und bla und das für dich machst, ja, okay, ist eine coole Musikrichtung, kann man machen. Wenn du aber in der Bar sitzt und mit ganz vielen Leuten zusammen jazzt oder vielleicht sogar noch besser Teil dieses Ensembles bist und mit Jazz, dann hast du sehr viel mehr davon. Und da ist einfach diese Dynamik und so eine Lebendigkeit mit drin, so ein Flow. Das ist eine gemeinschaftliche Sache. Jazz ist ja auch was sehr, sehr, sehr viel mehr als andere Musikrichtungen. Etwas, was man halt irgendwie auch gemeinsam erlebt irgendwo. Und was sehr davon abhängig ist, wie das Publikum reagiert. Also die Jazzmusiker, wenn du so zum Beispiel in so einer Jazzbar sitzt, die reagieren ja teilweise auch auf das Publikum. Wenn die merken, okay, wir müssen jetzt mal einen anderen Ton anschlagen, dann machen sie das zum Beispiel auch. Also Jazz hat ja überhaupt gar keinen Plan an sich.
Ja, genau. Jazz basiert ja nicht auf, also es gibt natürlich Musikstücke im Jazz, aber die meisten Jazzmusiker spielen halt Improvisationen nach einem bestimmten Thema oder nach einer bestimmten Form. Und da kann man sich natürlich dann immer sehr schnell dem anpassen, was gerade passend ist.
Richtig. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Smash da auch so ein bisschen in die Richtung geht. Also das lebt echt davon, mit mehreren Leuten gespielt zu werden. Deswegen, also echt die Empfehlung schlechthin, mit Freunden Smash spielen, unersetzbar. Also Online-Modus, alles egal. Braucht man eigentlich überhaupt nicht. Also ist nett, dass es drin ist und so und hat ja eh Probleme, wenn man keinen WLAN-Adapter hat und sowas. Dann braucht man es nicht unbedingt. Das ist wirklich ein Spiel, das muss man am besten auf dem Beamer oder auf einem echt großen Fernseher spielen, mit Freunden zusammen. Du lachst.
Ja, wegen dem. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir einen ziemlich großen Fernseher haben und unsere Freunde haben sich alle beschwert, dass unser Fernseher so klein ist, weil man kann Smash nicht richtig spielen.
Hey, wie viel Zoll hat denn der?
Ich glaube 72 oder so.
Boah.
Nee, 42. Ach, ich weiß es nicht. Er fühlt sich groß an.
Ja, ja. Also
so ein 1,20 Bildschirmdiagonale oder so. Ich weiß nicht, wie viel das ein Zoll ist.
Ja, aber ich habe auch so einen 50 Zoller und da ist der, also da ist
oh, manchmal schon. Oh, das sind 42 Zoll. Ich habe es gerade mit meinen unendlichen Kopfrechenkünsten errechnet. Das sind 42 Zoll.
Ja, auf jeden Fall, man kann keinen, also der Bildschirm kann nicht groß genug sein für Smash Brothers. Also das ist
ja, also da hast du schon recht. Für Super Smash Brothers eignet sich halt ein Beamer schon deutlich besser. Genauso auch für Mario Kart. Da
das stimmt.
Dafür braucht man dann wirklich tatsächlich vielleicht einen Beamer.
Oh, ich glaube, ich brauche einen Beamer. Ich stelle mir das gerade vor, auf dem Beamer Smash. Oh, geil. Oder also, ich habe einen Beamer, aber ich habe leider das Dock. Also ich finde die Dock so scheiß teuer von der Switch. Und ich weigere mich irgendwie, dieses Dock für 80 Euro oder was das kostet, zu kaufen. Da finde ich den Preis. Und das Blöde ist ja, dass diese Third-Party-Docks von der Switch alle irgendwie nicht richtig funktionieren. Und
dann nimm doch dein Dock und stell's an den Beamer.
Ja, wenn man nicht so gut organisierte Wohnung hätte, wäre das rum. Ja, aber eigentlich stimmt. Ich hab am liebsten
also Sachen, ich hatte eine Weile, wo ich meine Playstation immer von einem Raum zum anderen geschleppt habe. Also beschwer dich nicht.
Das stimmt, ja. Aber das ist ein ganz anderes Problem. Das hat mit uns heute hier gar nichts zu tun. Ja, okay. Ich glaube, wir haben ganz gut eingerahmt, was Smash so ausmacht, oder? Also mir fiele jetzt erstmal so im Groben.
Nein, ich glaube, wir haben unsere Begeisterung für Smash sehr gut erklären können.
Ja. Also für mich persönlich eins der Highlights letztes Jahr, ganz eindeutig. Ich bin nicht mehr der größte Nintendo-Fan, muss man dazu sagen. Also ich mag Nintendo, aber nicht so, yay, ich beiß mich jetzt nicht jedem Spiel hinterher. Jetzt kam ja letztens Mario, Wii U, Dings da, dieses, da lächle ich nur müde und so. Manche Spiele sind geil, manche nicht. Ich bin nicht mal groß emotional gebunden an Nintendo-Charaktere. Und trotzdem springt dieser Begeisterungsfunke einfach über, weil man dieses Festivalgefühl hat. Und dass sie das schaffen, ist einfach großartig. Ich finde, da sollten jetzt in dem nächsten Smash einfach noch sehr viel mehr Charaktere aus anderen Serien rein. Also Persona ist schon ein guter Schritt.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt erstmal eine Weile das Smash to go bleibt, weil ich wirklich viel Spaß dran habe und ich weiß wirklich nicht, was man an diesem Smash noch besser machen kann. Ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt hinstellen und sagen, wir haben das beste Smash der Welt geschaffen, wir können jetzt kein weiteres Smash mehr machen. Das würde mein kleines Herz vielleicht brechen.
Aber ich glaube, wir werden jetzt vor der nächsten Konsolengeneration von Nintendo sowieso kein neues Smash sehen.
Nee, also, das auf jeden Fall nicht.
Ja, also ich denke, die werden sich da jetzt Zeit lassen und sagen, gucken. Und dann heißt das nächste Smash nicht Ultimate, sondern Super Ultimate oder so. Ich weiß nicht, Mega Ultimate.
Plus Ultra.
Ja, Plus Ultra. Ja, irgendein Superlativ kann man da auf jeden Fall noch drüber setzen. Da geht bestimmt noch was. Cool.
Ja.
Natascha, wo findet man dich dann? Also wir haben es eingangs schon gesagt, aber jetzt nochmal Erinnerungen an die Leute, die vielleicht...
Ja, also man findet mich natürlich auf GameStar. Man findet mich auch auf GamePro, auf dem GameStar-YouTube-Kanal. Ansonsten bin ich fleißige Twitterin und ich hoffe, du verlinkst mich einfach irgendwo, weil mein Twitter-Handle ist nicht gut auszusprechen.
Mache ich auf jeden Fall, ja.
Und man findet mich auf Twitch als Princess Paperplane.
Ah, cool, ja. Also du streamst auch immer zwischendurch mal.
Ich streame ziemlich regelmäßig.
Oh, tatsächlich. Also ja. Wirklich mit Wochenplan? Also dass du dann
irgendwie sagst, jeden Fall. Also derzeit streame ich jeden Sonntag ab 17 und jeden Mittwoch ab 19 Uhr. Aber ich behalte mir vor, das zu ändern. Aber ich werde es nicht einfach so ändern, sondern halt auf regelmäßiger Basis.
Ah, cool, ja. Ja, schön. Das ist interessant, weil ich hatte jetzt letzte Woche hatten Studenten ein Referat, also ich doziere an einer deutschen Pop und da hat jemand ein Referat über Twitch gemacht und da ist mir eingefallen, ja, da kann man, Twitch ist gigantisch groß, deswegen interessantes Thema. Ich glaube, ich lade dich das nächste Mal, wenn wir über dieses Thema reden, mal über Twitch ein.
Das können wir gerne machen.
cool, cool. Ja, Natascha, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Smash zu jubeln. Also es ist ja wirklich...
vielen, jetzt, vielen Dank, dass du mich zu Gast hattest, dass du mich eingeladen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir uns spätestens beim nächsten Nintendo-Titel oder bei einem anderen Spiel oder bei Mortal Kombat 11.
Was hast du zu Mortal Kombat 11 zu sagen?
Ich habe keine Ahnung.
Ich hole mal kurz meinen Eimer.
Genau, ich hole mal eben kurz den Eimer raus. Die auf jeden Fall demnächst irgendwie noch ein anderes Thema finden. Und ansonsten würde ich sagen, ich verlinke dich halt nochmal überall und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.